Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukasevangelium. Schlagt gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Lukasevangelium, Kapitel 6. Das Lukasevangelium, Kapitel 6. Wir lesen miteinander die Verse 12 bis 16. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus, und Johannes, und Philippus, und Bartholomäus, und Matthäus, und Thomas, und Jakobus, des Alpheus Sohn, und Simon, genannt Eiferer, und Judas, des Jakobus Sohn, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser König der Herrlichkeit, unser Herr und Erlöser Jesus Christus, wie wunderbar bist du. Und so hilf uns, dass wir das erkennen, dass wir in Ehrfurcht kommen zu dir und flehen, Herr, erbarme dich unser, dass wir, wenn wir jetzt nachdenken über dich, Herr, dass du uns begegnest und dass du uns segnest, weil du gnädig und barmherzig bist. Ein wunderbarer Herr und Erlöser. Und so, Herr, segne uns durch dein Wort um deines Namens willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Lasst uns heute Nachmittag drei Dinge hier in diesem Text genauer anschauen. Nämlich erstens das Gebet des Herrn, zweitens die Apostel des Herrn und drittens der Verräter des Herrn. Also erstens. Das Gebet des Herrn. Schaut mal, Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Über den Tag hinweg lehrte der Herr Jesus die Menschen und er heilte die Kranken. Große Menschenmengen strömten von überall herbei. Und alle wollten ihn sehen, alle wollten ihn hören. Am Tag ließ man ihm keine einzige freie Sekunde. Was tat er also? Er zog sich zurück. Er stieg auf einen Berg, heißt es hier. Nun, viele Menschen machen das, wenn es ihnen zu viel wird. Wenn sie dem Stress des Alltags entfliehen möchten, dann gehen viele in die Natur oder gehen wandern, einfach mal um abzuschalten. Aber nein, das ist nicht, was der Herr hier tut. Er geht nicht in die Einsamkeit, um mal abzuschalten. Er geht in die Einsamkeit, um zu beten. Nochmal Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Unser Herr hielt es also für nötig, den beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen, einen Berg zu besteigen, um den Menschenmassen zu entfliehen, um ausgiebig, ungestörte Zeit zu finden, um zu beten. Und dabei wartete enorm viel Arbeit auf den Herrn. Wir werden es dann, so Gott will, nächsten Tag des Herrn sehen, wenn wir lesen, wie unser Herr wieder vom Berg herabsteigt und eine große Menschenmenge herbeikommt, von überall her, mit so vielen Nöten und alle wollen ihn hören, alle wollen ihn anrühren, alle wünschen sich eine Heilung von ihm. Ja, und den ganzen Tag über kümmerte sich Christus auch um die vielen Menschen. Aber es heißt dann später, Kraft ging von ihm aus und er heilte sie alle. Aber woher kam denn jetzt diese Kraft? Nun sicher, er selbst war Gott im Fleisch. Er besaß in sich selbst unendliche Kraft. Aber er war zugleich auch wahrer Mensch. Und als solcher musste er Kraft tanken. Wo denn? Im Gebet. In ungestörter Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel. Offenkundig brauchte Christus diese Zeiten des Gebets. Er musste sich losreißen von all den Menschen, um ungestörte Zeit fürs Gebet zu finden. Hier stellt sich natürlich sogleich die Frage, ob du dich auch losreißt, ob du auch diese Zeit mit dem Herrn suchst, um Kraft zu finden für all die zahlreichen Aufgaben und Herausforderungen und Dienste. Aber lasst uns unseren Meister noch näher anschauen. Schau hin, wie er in der Nacht diesen vertrauten Umgang pflegte mit seinem Vater im Himmel. Und wir sprechen hier nicht von einem kurzen Stoßgebet, wir sprechen hier von einer Gebetsnacht. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Wir finden mehrere Beispiele in der Heiligen Schrift, wo Christus betete, aber nie hören wir davon, dass er so lange, so ausgiebig betete. Er verbrachte hier die gesamte Nacht im Gebet bis zum nächsten Morgen. Normalerweise geht man nach einem harten Arbeitstag schlafen, denn unser Körper benötigt Schlaf. Gott selbst hat es so eingerichtet, darum wird es nachts auch dunkel, damit wir nicht weiterarbeiten, sondern schlafen. Christus war ein wahrer Mensch und damit wurde er auch wirklich müde und er war wirklich erschöpft. Es muss demnach ein außergewöhnlich besonderer Fall gewesen sein, dass Christus hier die ganze Nacht im Gebet verbringt. Was wir hier lesen, ihr Lieben, ist keine Kleinigkeit. Es muss um etwas Großes gehen, um etwas von großer Bedeutung, was enorm wichtig ist. Worum geht es denn? Wieso betet er die ganze Nacht hindurch? Nun, dieses Gebet, so sehen wir es, ist eine Vorbereitung. Eine Vorbereitung für einen gewaltigen Schritt, nämlich die Einsetzung seiner Apostel. Vers 13. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Der enorme Aufwand und die Ausgiebigkeit im Gebet verweisen uns auf die enorme Bedeutsamkeit dessen, was nun folgen soll, nämlich die Apostelwahl. Christus bereitet all das vor im Gebet, und zwar die gesamte Nacht hindurch, bis es morgen wird, die Apostel einzusetzen. Aber lass uns noch ein wenig in Gedanken verweilen bei unserem Herrn Jesus. Dort, auf dem Berg, in der Einsamkeit, in der Stille und der Kälte der Nacht. Wofür wird er denn jetzt konkret gebetet haben? Also was hielt ihn denn wach? Welche dringlichen Anliegen brachte er vor seinem Vater? Warum hat er so lange gebetet? Wir hören ja meistens nach einer halben Stunde auf zu beten, weil uns vielleicht gerade nichts weiter noch einfällt. Wofür flehte der Herr Jesus die gesamte Nacht hindurch? Nun, sicherlich waren da viele Dinge, die er bewegen musste. Wir wissen aus Johannes Kapitel 17, dass Christus wusste, der Vater hat ihm konkrete Männer gegeben, die er als Apostel einsetzen sollte. Das heißt, ja, wir können davon ausgehen, der Herr Jesus hat gebetet zu seinem Vater, um Weisheit, die rechten Männer einzusetzen nach dem Ratschluss Gottes, um Kraft, diese Männer zu belehren, sie treu zu bewahren bis ans Ende, sie zu lieben bis ans Ende. Er wird gebetet haben, dass er diese Männer sicher bewahrt als guter Hirte bis ans Ende. Sicher hat er dafür gebetet. Aber weißt du, wenn du den Herrn Jesus kennst, sein Wesen, das heißt, wenn du seine Selbstlosigkeit kennst, seine große Liebe und seine unendliche Hingabe für die Sein, dann weißt du noch, wofür er gebetet hat. Obwohl es hier gar nicht steht. Du weißt es. Warum denn? Weil du den Herrn Jesus kennst. Du weißt, wie er ist. Warum diese ganze Nacht im Gebet? So viele Stunden hindurch. Was wird er getan haben? Am nächsten Morgen hat er seine Apostel eingesetzt. Meinst du nicht, er wird für sie gebetet haben? Meinst du nicht, er wird für diese Männer gefleht haben, die ganze Nacht hindurch? Und dieser Punkt, ihr Lieben, ist enorm wichtig. Und ich hoffe, du hörst genau zu. Denn viele lesen diesen Text jetzt hier, wie Christus die ganze Nacht hindurch betet. Und alles, was sie daraus ziehen, ist, ja, ich müsste auch mehr beten. Ich müsste jetzt dem Vorbild des Herrn Jesus nachfolgen und müsste auch mal eine Nacht hindurch beten. Ja, sicher. Es wäre gut, mehr zu beten. Und jeder von uns sollte mehr beten. Und jeder von uns sollte sich schämen und auch Buße tun aufgrund der eigenen Gebetsarmut. Aber entscheidend, und ich hoffe, du verstehst das, entscheidend ist gar nicht so sehr, dass du der große Beter bist, sondern dass du einen großen Retter hast, der für dich betet, der sich für dich hingibt. Ich denke, die Jünger blieben vermutlich nicht die ganze Nacht wach und beteten. Ich nehme mal an, sie schliefen tief und fest. Ich meine, in Lukas Kapitel 9 später, auf dem Berg der Verklärung, überlegt euch das. Christus wird verwandelt, die Herrlichkeit Gottes erscheint, Mose und Elia sind da. Und was geschah da? Ratet mal, was die Apostel taten. Das heißt, sie schliefen. Oder in Lukas 22, ich meine, der Herr Jesus Christus in einem heftigen Gebetskampf, er hat ihnen gesagt, dass er nun überliefert wird und dass er sterben wird und all das. Und die Jünger, sie schliefen. Das sind wir. Wir sind nicht diese Gebetshelden. Nein, niemand von uns betet so viel, wie er sollte. Jeder von uns sollte Buße tun und mehr daran arbeiten, mehr zu beten. Aber wir sind nicht die Helden dieser Geschichte, sondern Christus. Keiner von uns hat jemals genug gebetet, wie der Herr Jesus es tat. Wann hat denn jemals jemand von uns Gebet so ernst genommen, wie wir es eigentlich tun sollten? Aber seht, was wir für einen Retter haben. Der betet für die Seinen, wie er die ganze Nacht hindurch für jeden der Jünger gebetet haben muss, für jeden der Apostel, die er einsetzt. Und wie viel gab es doch zu flehen, und wie viele Gefahren gab es. Wie muss er gefleht haben, dass diese Männer ihr Amt treu ausführen und dass sie bewahrt bleiben, bis auch der eine, der verloren gehen musste, wie wir später sehen werden. Wie viele Dinge musste er wohl ins Gebet bringen? Diese großen Gefahren allein durch den Satan und all die Versuchungen, all die Listen und Tücken und Fallen der Pharisäer und Schriftgelehrten, all die Kämpfe und Herausforderungen, wie viel muss Christus für sie gefleht haben? Aufgrund ihres Stolzes, ihres Fleisches, der Rangstreitigkeiten oder einfach ihrer großen Unwissenheit? Wie schwer waren sie von Begriff? Oh, wie wird er gerungen haben im Gebet für die Seinen? Für die Seinen. Lukas ist der Einzige, der uns darüber informiert, was der Herr Jesus dem Petrus sagte, als er sagte, er wollte mit Christus in den Tod gehen. Und Jesus informierte ihn darüber, dass der Satan begehrt hat, sie zu schütteln wie in einen Sieb, sie zu sichten, sie zu prüfen. Und was sagt der Herr Jesus dem Petrus? In Lukas 22, Vers 32. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er hat gebetet für Petrus. Was Petrus gerettet hat, war nicht sein eigenes tolles Gebetsleben, sondern sein mächtiger Retter, der für ihn flehte. Und Christi Gebete werden erhört. So. Wie wird er wohl gerungen haben, auch um Petrus' Seele in dieser Nacht? Wie wird er gerungen haben für jeden seiner Apostel? Lies einmal zu Hause dieses wundervolle, liebevolle Gebet des Herrn, das sogenannte hohe priesterliche Gebet in Johannes Kapitel 17. Hier siehst du, wie es dem Herrn bewegt hat, wie es ihm auf dem Herzen lag, doch für seine Jünger zu flehen. Natürlich wird Christus auch für sich selbst gebetet haben in dieser Nacht, um Führung und Weisheit und Stärke, denn er war ein wahrer Mensch. Aber er setzte am nächsten Morgen Männer als Apostel ein. Er wird vor allem für sie gefleht haben. Was für eine Gnade, was für ein Segen, einen Retter zu haben, der sich für die Seinen hingibt und treu für sie betet. Der übrigens kein Anliegen wie wir vergisst und nichts übersieht, keine Fürbitte jemals versäumt, niemals abschweift in seinen Gedanken, der weder schläft noch schlummert, sondern treu für die Seinen Fürbitte leistet. Ich will dir sagen, denk nicht einfach an dein Gebetsleben. Denke vor allem an das Gebetsleben deines Herrn, denn darauf gründet dein Leben. Wie heißt es in Hebräer Kapitel 7, Vers 25? Er, der immer lebt, um sich für immer für die Seinen zu verwenden. Er lebt, um ewig für uns zu beten und einzutreten. Wie heißt es in Römer Kapitel 8, Vers 34, Christus, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet? Was bedeutet, der alle Zeit für uns Fürbitte leistet? Und selbst wenn wir sündigen, so sagt Johannes es uns in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, wenn wir sündigen, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wenn du Christus hier siehst, wie er die ganze Nacht betet vor der Einsetzung seiner Apostel, so bedenke auch, er betet auch für dich. Nun, du wirst nicht als Apostel eingesetzt, aber er starb für dich persönlich und er betet auch für dich persönlich. Welch ein Trost, dass der Herr alle Zeit auch für dich fleht, für dich betet, für dich Fürsprache leistet. Der schottische Prediger im 19. Jahrhundert, Robert Murray McChain, sagte einmal Folgendes. Wenn ich doch Christus hören könnte, wie er im Zimmer nebenan für mich betete, ich würde 1 Million Feinde nicht fürchten. Und die Entfernung macht doch gar keinen Unterschied. Ja, er betet für mich. Er hat für die Jünger gebetet, während sie schliefen, vermutlich. Welch ein Segen, dass er es auch für dich tut. Schau auf dieses treue Gebetsleben deines Retters, wie er fleht für dich. Und wenn du auf sein reiches Gebetsleben schaust, dann wird sich dein armseliges Gebetsleben auch verändern. Wenn du daran denkst, wie er für dich fleht, entsteht da nicht wahre, tiefe Dankbarkeit und Liebe und wünschst du dir dann nicht, wahre, ihm in Wahrheit Gesellschaft zu leisten, Gemeinschaft und Umgang mit ihm zu haben, von deinem Meister zu lernen, auch zu beten wie er und Fürbitte zu leisten für andere. Was für ein wunderbarer Retter, der für die Seinen fleht, während sie schlafen und keine Ahnung haben, was da eigentlich auf sie zukommt am nächsten Tag. Aber der Herr weiß es. Sie haben keine Ahnung, wie groß dieses Amt ist, das sie dort empfangen werden, was das alles für sie bedeutet. Aber der Herr weiß um alles, um jede Herausforderung. Und er hat es bewegt für sie und er hat für sie gebetet. Was für ein wunderbarer Retter. Nachdem wir nun das Gebet des Herrn betrachtet haben, lasst uns zweitens die Apostel des Herrn anschauen. Zweitens die Apostel des Herrn. Vers 13. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Denkt daran, was wir letzte Woche hörten. Der Konflikt zwischen Christus und der religiösen Führung wurde immer deutlicher. Das heißt, das alte Israel, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Führer des Volkes, sie konnten Christus nicht annehmen. Sie sind der alte Weinschlauch, der den neuen Wein nicht ertragen kann. Sie platzen vor Wut. Und wir hörten letzten Sonntag, dass die Pharisäer sogar Pläne schmiedeten, ja, Mordpläne schmiedeten, um Christus zu beseitigen. Sie verwerfen also Christus, den König des Königreiches Gottes, sie lehnen ihn ab. Und was sie nicht verstanden haben, sie stehen gar nicht in der Position. Nein, Christus entscheidet über ihr Leben. Er ist der Herr ihres Schicksals und er verwirft sie. Er verwirft sie. Sie sind nicht umgekehrt, sie haben keine Buße getan, sie haben keine Frucht gebracht, ihre Zeit ist abgelaufen, die Axt ist schon an die Wurzeln gelegt, sie sind von Christus verworfen. Und was wir nun hier lesen, ihr Lieben, ist das Zentrum in der Heilsgeschichte Gottes, denn Christus tut nun etwas Gewaltiges. Und zwar erneuert er Israel. Das ist das, was wir hier lesen. Das Volk Gottes Israel ist im Grunde wie eine Ruine völlig verkommen gewesen, geistlich verwüstet. Und aus diesem Schutthaufen wählt Christus sich ein Überrest, 12 Grundsteine, und er bildet hier die Grundlage, um Israel neu aufzubauen. Israel des neuen Bundes. Er ersetzt Israel nicht, er erneuert es. Er baut es auf als nun ein ewiges, unerschütterliches Haus Gottes. Christus hatte inzwischen sehr viele Jünger, sehr viele Nachfolger und Schüler. Wir lesen das dann in Vers 17. Da lesen wir von einer großen Schar seiner Jünger. Vermutlich waren es inzwischen Hunderte. Aber aus dieser großen Schar erwählte sich Christus nur 12. 12 als Apostel. Warum 12? Warum nicht 7 oder 10? Warum 12? Nun, als unser Herr und Gott vor Tausenden von Jahren sein Volk Israel gründete, wie tat er dies? Jakob erhielt von dem Herrn den Namen Israel. Israel. Und er hatte 12 Söhne. Und diese 12 Söhne waren die Gründungsväter Israels. also die Gründungsväter der 12 Stämme Israels. Sie bildeten das Volk. Nun, Christus ersetzt dieses Volk nicht. Er nimmt Männer aus diesem Volk, nicht aus den Pharisäern, nicht aus den Schriftgelehrten. Er erwählt sich 12 einfache Männer, um das Volk Israel grundlegend zu erneuern. Verstehst du die Bedeutsamkeit dieses Moments? Verstehst du, warum Christus so intensiv und so lange dafür betete? Dies hier, ihr Lieben, ist nichts Geringeres als die Neugründung Israels. Der alte Weinschlauch ist abgetan. Christus erwählt neue Gründungsväter Israels. Verstehst du? Bisher waren diese Männer nur Jünger, nur Schüler. Jetzt werden sie Apostel. Was bedeutet das? Apostel bedeutet übersetzt einfach Gesandter. Nun, Jesus Christus selbst wird in der Heiligen Schrift Apostel genannt, in Hebräer Kapitel 3, Vers 1, denn er war ein Gesandter. Der Gesandte des Vaters. Er kam, um Gott, den Vater, zu vertreten. Um seine Worte zu sprechen, um seine Taten zu tun, um seinen Auftrag zu erfüllen, um in seiner Autorität zu handeln. Aber jetzt spricht Jesus Christus zu seinen Jüngern. Wir lesen es zum Beispiel in Johannes Kapitel 20, Vers 21. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende auch ich euch. Das heißt, diese Männer sollen nichts Geringeres sein als die Gesandten Jesu Christi. Das heißt, seine Bevollmächtigten, seine Repräsentanten, seine Stellvertreter, die seine Autorität übertragen bekommen. Christus weiß von den Mordplänen, er weiß, dass er nicht mehr lange haben wird auf Erden. Diese Männer nun sollen sein Werk weiterführen. Wer sie hört, hört Christus. Wer sie aufnimmt, nimmt Christus auf. Wer sie ablehnt, lehnt Christus ab. Sie sprechen die Worte Jesu stellvertretend für ihn in seiner Autorität und Vollmacht. Das ist keine Kleinigkeit, was hier passiert, ihr Lieben. Im Grunde können wir sogar sagen, der König aller Könige, der Herr aller Herren setzt hier 12 Vizekönige unter sich ein, die ihn vertreten, die über sein Reich regieren in seiner Vollmacht. Sagt ihr, die Worte sind vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen? Was steht denn in Lukas Kapitel 22? Da heißt es ab Vers 29, da spricht der Herr Jesus zu seinen 12 Aposteln, ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich und auf Thronen sitzt. Die 12 Stämme Israels zu richten. Hast du das gehört? Wir verstehen, warum Christus so viel beten musste. Diese Männer sind über Israel gesetzt. Die 12 Stämme Israels zu richten. Das ewige Königreich wird ihnen gegeben. Diese 12 Männer sind tatsächlich die Gründungsväter des erneuerten Israels, des Israel, des neuen Bundes, des Israels nach dem Geist. Nein, Israel wird nicht abgeschafft, nicht ersetzt. Es wird geistlich erneuert, lebendig gemacht. Israel nach dem Geist. Und die Apostel sind das Fundament dafür. So sehen wir es in aller Deutlichkeit in Offenbarung Kapitel 21, wo uns das neue Jerusalem vor Augen geführt wird. Da ist es in Offenbarung 21 ab Vers 12. Von dieser Stadt Gottes. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den 12 Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Also die Gründungsväter des Israels nach dem Fleisch. Die 12 Stämme. Nach Osten 3 Tore und nach Norden 3 Tore und nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Die Apostel bilden die Grundsteine des neuen Jerusalems. Durch diese Männer legt Gott den Grundstein für sein erneuertes Volk. Und auf diese Apostel gründen auch die Nichtjuden, das heißt alle, die durch den Glauben hinzugezählt werden zu diesem Volk Gottes. Wir lesen es in Epheser Kapitel 2 ab Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Alles ist aufgebaut auf die Apostel Jesu Christi, die weltweite Gemeinde Jesu. Tatsächlich gibt es nur zwei Personengruppen in der Christenheit, die natürlich eine Einheit bilden. Aber wir sehen das in Johannes Kapitel 17, wo Jesus betet. Und dort in Vers 20 sagt er Folgendes. Aber ich bete nicht nur für diese, das heißt für die Apostel. Ich bete nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und hier hat er für dich gebetet. Es gibt nur diese beiden. Die Apostel und alle anderen, die durch ihr Wort an Christus glauben werden. Christus hat hier nicht Menschen übersehen von der Christenheit, für die er hier nicht gebetet hat. Sondern alle, die glauben, alle, die folgen nach den Aposteln, glauben durch das Zeugnis der Apostel, das uns überliefert ist. Es gibt nur ein Fundament, nämlich das Christuszeugnis der Apostel. Und nun versteht ihr vielleicht besser, warum Christus die ganze Nacht hindurch betete. Er wusste, wie bedeutsam dieser Schritt ist. Es ist der Meilenstein, seine Apostel einzusetzen. Und nun versteht ihr vielleicht auch besser, warum es so eine himmelschreiende Anmaßung und bodenlose Frechheit ist, wenn heute Männer aufstehen, die sich selbst als Apostel bezeichnen. Nein, über sie ist zu sagen mit 2. Korinther Kapitel 11, Vers 13, solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und mögen wir als Gemeinde Unterscheidungsvermögen haben, wie die Gemeinde in Ephesus, von denen Christus sagt, von diesen Geschwistern in Offenbarung 2, Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und sie sind es nicht und hast sie als Lügner befunden. Wir sind aufgebaut ein für alle Mal auf die Grundlage des Christuszeugnisses der Apostel. Und dieses Fundament ist ewig gelegt und muss nie wieder erneuert werden. Verstehst du? Was für eine stolze Anmaßung, wenn ein Mann aufsteht und sich heute als Apostel bezeichnet. Christus wird einen solchen gewiss strafen. Gewiss strafen. Jesus hat diese Männer erwählt. In Johannes Kapitel 15, Vers 16 lesen wir, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Bleibende Frucht durch euren Dienst. Und ihr Lieben, das sind wir. Jeder wahre Christ, der zum Glauben gekommen ist durch das ein für alle Mal überlieferte Zeugnis der Apostel. Bleibende Frucht, gegründet auf die Apostel des Lammes. Aber nachdem ich jetzt in so großen Worten von den Aposteln gesprochen habe, lasst uns dabei bedenken und nicht vergessen, wie auffällig einfach diese Männer hier waren. Menschen wie du und wie ich. Und das sehen wir hier auch an dieser Liste, ihr Lieben. Kein Wunder, dass Christus viel für sie beten musste. Diese Männer, die hier aufgezählt werden, sind keine Superhelden. Sie waren nicht einmal große Gelehrte. In Apostelgeschichte 4, als dort das Wunder dort geschieht, dass die Gemeinde jetzt vom Heiligen Geist erfüllt ist und gewaltige Dinge passieren, da heißt es dann, dass die dort sprechen und die Volksmenge, die erkennt dort, das sind ungelehrte und ungebildete Leute und sie wunderten sich sehr. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Das waren gewöhnliche Männer mit vielen Schwächen. Und weißt du, zu den meisten Namen in dieser Liste wirst du vermutlich kaum etwas sagen können. Die meisten davon sind dir gänzlich unbekannt. Und auch hieran erkennst du, dass es gar nicht um sie geht. Und gar nicht um ihre herausragende Persönlichkeit. Sie sollten niemals sich selbst bezeugen, sondern immer Christus. Und ihr Lieben, wir kennen sie gar nicht so richtig. Ist euch das aufgefallen? Geht mal die Namen durch. Aber entscheidend ist, dass der Herr sie kannte. Wir haben einen treuen Hohenpriester, der unsere Schwächen kennt und Mitleid hat, auch mit diesen Männern. Wisst ihr, als der hohe Priester für das Volk betete, für das Volk Israel, trug er diese Brustplatte mit den 12 Edelsteinen, die für die 12 Stämme Israel standen, auf seiner Brust. Er trug sie quasi auf seiner Brust in das Heiligtum Gottes Und so trägt auch Christus seine Apostel und uns alle auf seiner Brust und er betet für sie. Und so auch für diese 12. Er kennt sie und er wusste, was sie unbedingt brauchten und wo er für sie beten musste. Schauen wir uns diese Männer kurz an. Ab Vers 14. Der erste Mann, der genannt wird, ist Simon, den er auch Petrus nannte. Alle Apostel hatten die gleiche Autorität, doch Simon, Petrus, wird immer als erstes genannt. Simon, wissen wir, war ein einfacher Fischer, den Jesus auch den Petrus nannte, das heißt den Felsen, auf den Christus seine Gemeinde baut. Wir haben wieder die Grundsteinlegung vor Augen. Petrus war aber nicht aus sich selbst heraus so ein felsenfester Mann. Was meinst du, wie der Herr Jesus wohl gefleht haben muss für diesen Mann in dieser Nacht? Ja, er ist der Mutige, der auf dem Wasser läuft, aber dann auch untergeht. Er ist der, der Christus bekennt, der ihn erkennt, als den Christus ihn mutig bekennt, aber dann im nächsten Moment ihn davon abhalten will, dass er das Leiden auf sich nimmt und Christus muss ihn zurechtweisen und er nennt ihn Satan. Ja, er möchte Christus mutig verteidigen und zieht sogar das Schwert zu seiner Verteidigung im Garten Gethsemane, aber er ist es auch, der ihn dreimal verleugnet. Ja, er stellte sich mutig zu Cornelius, den Heiden, der gerettet wurde, aber er war es auch, der mit den Juden heuchelte und sich nicht traute, Gemeinschaft zu haben mit den Heiden vor den Juden, und der Apostel Paulus musste ihn vor allem zurechtweisen. Ja, Christus musste für ihn beten, dass er trotz all seiner Schwachheit und all seinen Versagen felsenfest stand. Und die Gebete des Herrn wurden erhört. Was für ein gewaltiger Segen wurde dieser schwache Mann für die Gemeinde Jesu. Welch ein Segen ist es, seine Briefe zu studieren. Und welch ein Segen zu hören, dass er treu ausharrte bis ans Ende und als Märtyrer starb für seinen Herrn. Der nächste, der genannt wird, Andreas und Andreas sein Bruder. Ja, im Grunde ist er immer der Bruder von Petrus. Man weiß so wenig über ihn. Traditionell hat er eigentlich diesen Beinamen Protokletos, was bedeutet der Erstberufene. Weil er war einfach der Erste, der von Christus berufen wurde. Und er führte seinen Bruder Petrus zu Jesus. Er war eigentlich der Erste. Aber dennoch stand er immer im Schatten seines Bruders. Wie muss der Herr Jesus vielleicht für ihn gebetet haben, dass er niemals Neid empfinden wird, bei all den Rangstreitigkeiten, die es gab? Auch er starb nach der Überlieferung als Märtyrer. Wie muss es für ihn gewesen sein, dass sein Bruder, den er zum Herrn Jesus führte, der Petrus war, der Erste, der genannt wird? Wisst ihr, es gab viele Rangstreitigkeiten unter den Jüngern, wer wohl der Erste ist, und die nächsten beiden, die uns genannt wurden, waren da mittendrin. Jakobus und Johannes, die Brüder. Sie wollten ständig die Ersten sein. Einmal kam sogar die Mutter und bat den Herrn Jesus, ob nicht die beiden vielleicht zu seiner Rechten und Linken sitzen könnten in seinem Reich. Und alle anderen Jünger regten sich furchtbar darüber auf. Das waren aber auch die beiden, die Jesus die Donnersöhne nannte, weil sie sich Feuer vom Himmel herabwünschten wegen einem ungläubigen Dorf, das sie nicht aufnehmen wollte. Wie muss der Herr Jesus Christus für sie gebetet haben? Jakobus war der Erste, der als Märtyrer starb. Wir lesen das in Apostelgeschichte 12. Er starb durch Schwert. Johannes war der Letzte, der starb, und er starb vermutlich einfach als alter Mann. Er starb vielleicht nicht als Märtyrer, aber er hat sein ganzes Leben lang gelitten. Wir haben doch die ersten Johannesbriefe studiert, wie er gegen die Irrlehrer kämpfte und die Offenbarung, wie er am Ende auf die Insel Patmos verbannt wurde. Meinst du nicht, der Herr Jesus Christus musste viel für sie beten? Oder was ist mit Philippus? Der Einzige, der hier so mit einem hellenistischen Namen genannt wird und der Nathanael zu Christus führte. Und es scheint so, dass er während der Zeit mit Jesus nie so richtig zur tiefen Erkenntnis durchdrang, denn er verstand vieles nicht. In Johannes Kapitel 6 zum Beispiel, da lesen wir, dass Christus ihm mit einer Frage auf die Probe stellte und er hat das nicht so richtig verstanden. Und noch später in Johannes Kapitel 14, da muss Jesus zu ihm sagen, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Meinst du nicht, Christus musste viel für diesen Philippus beten, der so schwer von Begriff war? Oder Bartholomäus, der vermutlich Nathanael ist. Er wird immer mit Philippus genannt. Vermutlich hatten sie eine besondere Freundschaft. Weil der erst nicht glauben wollte, dass etwas Gutes aus Nazareth kommen könnte. Und auch von ihm heißt es in der Überlieferung, dass er wohl auf brutalste Weise gequält und ermordet worden ist für seinen Glauben. Meinst du nicht, der Herr Jesus Christus musste viel für ihn flehen, dass er treu durch alles hindurchgeht? Oder was ist mit Matthäus, der Nächste, der genannt wurde? Der ehemalige Zöllner, der noch so viel Kontakte hatte zur Welt, der einst so ein wohlhabendes, sündiges Leben geführt hat und daran gewöhnt war. Meinst du nicht, der Herr Jesus Christus musste viel für ihn flehen, dass er bei all der Bedrängnis, die nun noch auf ihn zukommen wird, dass er das nicht alles fahren lässt und zurückgeht in seinen alten Beruf? Meinst du nicht, der Herr Jesus wird dafür gebetet haben? Dieser Mann, der dann das heilige Evangelium nach Matthäus aufschreiben sollte, der auch starb nach der Überlieferung als Märtyrer. Oder was ist mit Thomas? Ihr wisst selbst, dass er am Ende nicht mehr bei der Versammlung der Apostel war und darum die Erscheinung von dem auferstandenen Christus verpasste. Und ihr wisst, wie er zunächst anzweifelte, dass der Herr Jesus wirklich von den Toten auferstanden sei. Auch von ihm heißt es, dass er am Ende vielleicht in Indien als Märtyrer starb. Meinst du nicht, Christus hat für ihn gebetet? Oder Jakobus, der Alpheus-Sohn. Wir wissen so gut wie überhaupt nichts von ihm. Aber das ist gar nicht so sehr entscheidend, denn meinst du nicht, Christus kannte ihn? Er kannte die Sein. Er wusste, wofür er beten musste für Jakobus, des Alpheus-Sohn. Er hat für ihn gefleht, denn er kannte ihn, denn er kennt die Sein, auch wenn wir sie nicht kennen. Oder Simon, genannt der Eiferer, das heißt Simon der Zelot. Er gehörte zu einer paramilitärischen Widerstandsbewegung der Juden, die gegen die römische Besatzung kämpften. Das heißt, sie wollten die Römer gewaltsam vertreiben. Er war also ein Mann voller Wut, voller Zorn. Ein Mann, der bereit war, Gewalt anzuwenden. Wie musste Christus wohl für ihn beten? Dass er zufrieden bleibt, auch wenn er versteht, dass Christus gar nicht gekommen ist, jetzt die Römer zu vertreiben, sondern sich sogar stattdessen sich in ihre Hände begibt und sich kreuzigen lässt von ihnen. Wie wird er gefleht haben für Simon, den Zeloten, den Eiferer? Was ist mit Judas, des Jakobus-Sohn, der sich auch darüber wunderte, dass Christus sich nicht der Öffentlichkeit, das heißt nicht der Welt offenbarte, sondern nur den Jüngern? Er fragte sich, warum? Christus kannte sie alle. Er betete für sie alle. Und denk nicht nur an ihre einzelnen Charakter mit all ihren Schwächen, denk auch einmal an die Kombination dieser Männer, wie unterschiedlich sie waren. Da ist diese eine Kerngruppe von den Fischern, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, die wurden zu bestimmten Anlässen nur eingeladen. Und die anderen nicht. Meint ihr, dass da nicht eine große Gefahr der Eifersucht und der Missgunst aufkommen könnte? Und da waren so viele Kämpfe darum, wer der Erste ist und überlegt euch, wie unterschiedlich sie waren. Ein Zöllner und ein Zelot? Es ist wie Hund und Katz. Die beiden können sich auf Blut nicht ausstehen. Wie viele Spaltungen hätte es geben können? Wie viele Spannungen? Wie viel Konfliktpotenzial? Wie oft musste Christus sie zurechtweisen, doch einander zu lieben, einander zu ehren, einander die Füße zu waschen? Wie viele Gefahren gab es von innen? Und wie viele Gefahren gab es von außen? Sie waren keine Gelehrten, aber ständig wurden sie angegriffen von den größten Gelehrten Israels. Sie waren einfachste Männer. Kein Wunder, dass Christus für sie beten musste. Wie musste er für sie beten? Denn fast alle von ihnen starben als Märtyrer und mussten ein langes Leben führen unter großen Beschwerden für Christus. Paulus, der dann später als Apostel für die Nation berufen wurde, er sagt in 1. Korinther Kapitel 4 Folgendes über die Apostel. Da heißt es ab Vers 9, denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, aber ihr stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Was mussten diese Männer nicht durchstehen? Und ich glaube, sie hatten keine Ahnung davon, was sie erwarten wird. Kein Wunder, dass Christus für sie fleht. Sag mir, wenn wir uns jetzt in aller Kürze diese Liste angeguckt haben, sag mir, macht dir das nicht Mut? Diese Apostel, diese Gründungsväter waren keine Übermenschen. Sie waren begnadigte Sünder, die viel Gebet benötigten. Christus musste für all diese Männer teuer bezahlen am Kreuz, dass er sie berufen konnte. Er musste teuer dafür bezahlen, dass er sie auf Throne setzt. Für all ihre Sünden, all ihr Versagen, all ihre Schwachheiten. Jeder einzelne Name, den wir uns angeschaut haben, schreit und schreit Gnade um Gnade. Sag, mach dir das nicht Mut, dass wenn du auf dich schaust, wie schwach du bist und wie schuldig. So waren auch unsere Gründungsväter. Aber schau, sie haben einen mächtigen Retter, einen hohen Priester, der für sie betet, ja noch mehr, der sein Leben für sie opferte, der sein Blut vergossen hat für sie, ein Blut, das für sie spricht. Christus baut sein Königreich durch Sünder, durch Sünder. Aber lasst uns, wenn wir all das hören, nicht leichtfertig werden und nicht fahrlässig, nicht leichtsinnig im Umgang mit Sünde in unserem Leben, dass wir einfach denken, wir haben ja die Gnade und wir haben ja einen Herrn, der für uns betet. Denn wir müssen hier schließen mit einer Warnung für uns. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Der Verräter des Herrn. Vers 16. Und Judas, des Jakobus Sohn. Und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Zweimal ein Judas. Und auch vollkommen unterschiedlich. Dieser letzte Name in der Liste, den haben wir bisher nicht betrachtet. Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Der den Herrn Jesus die ganze Zeit betrog und auch die Jünger, das wissen wir. Um den Herrn Jesus dann am Ende für Silbermünzen an seine Feinde zu verraten und ihm in den Tod zu überliefern. Die Wahl des Judas zum Apostel war aber kein Versehen, kein Irrtum, kein Fehler des Herrn Jesus. Es überraschte den Herrn nicht, dass Judas sich dann später als Verräter entpuppte. Es überraschte die Apostel, aber nicht den Herrn. Besonders klar wird das im Johannesevangelium immer und immer wiederholt. Wir lesen zum Beispiel in Johannes Kapitel 6, Abvers 70. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch die Zwölf erwählt, und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen. Oder Johannes Kapitel 13, Abvers 18. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt wird, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Oder Johannes Kapitel 17, wo Christus betet für seine Apostel, da heißt es ab Vers 12, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Das heißt, es war schon lange im Alten Testament prophezeit, Christus wusste es. Bevor er überhaupt Judas berief zum Apostel, wusste er, dass dieser ein Sohn des Verderbens, ein Teufel ist. Aber damit die Schrift erfüllt werde, musste es so geschehen und er berief ihn. Und der Name Judas bringt zu Recht Schrecken über einen jeden Gläubigen, einen gesunden Schrecken. Denn du siehst hier, es ist möglich, so in der Nähe von Christus und den wahren Gläubigen zu sein, alle Worte Jesu zu hören und seine Wunder mit deinen eigenen Augen zu sehen, doch ein Betrüger zu sein. Ja, es ist möglich, Teil der Apostel hier zu sein und dennoch verloren zu gehen. Wie viel mehr wird es möglich sein, Teil einer bibeltreuen Gemeinde zu sein und dennoch verloren zu gehen? Es mag tatsächlich sogar falsche Leiter in der Gemeinde geben. Männer, die sich später entpuppen als Falsche, als Betrüger. Was für eine ernste Warnung an uns zu prüfen ob wir vielleicht in Wirklichkeit Heuchler sind, Schauspieler. Aber schaut, es gibt einen Unterschied zwischen dem einen Judas und den anderen, zwischen diesem Verräter Judas und allen anderen Aposteln. Ihr Lieben, es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen zu fallen, Fehler zu machen, doch heftig zu versagen, tiefe Sünde zu fallen, viele Fehler zu machen, wie alle Apostel es taten in dieser Liste. Und gänzlich abzufallen, wie dieser Judas es tat und den Herrn zu verwerfen. Verstehst du, dass es einen gewaltigen Unterschied gibt? Die Sache ist die, dass Judas niemals an Christus geglaubt hat. Das heißt, er hat ihn niemals in Wahrheit vertraut als seinen Retter. Jesus sagt das ganz deutlich in Johannes Kapitel 6, Vers 64. Da heißt es, es sind einige unter euch, die nicht glauben. Er sagt das hier zu seinen Jüngern, zu den Aposteln. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Lieben, diese ernstliche Warnung, mit der wir abschließen, all das sollte uns dazu führen, dass wir eben nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf den Herrn Jesus Christus, dass er doch für uns beten möge. Denn wir sind nicht die Helden dieser Geschichte. Nein, wir müssen kommen zu dem Herrn Jesus Christus und flehen, nun hilft, dass ich nicht bin wie dieser Letzte, der hier genannt wird. Flehe für mich, denn wenn es an mir liegt, so wird mein Gebet mich nicht retten. Bete du für mich, dass mein Glaube nicht aufhöre. Mit meinem Selbstvertrauen ist nichts getan, ich will Christus Vertrauen haben. Du bist meine einzige Hoffnung. Das, ihr Lieben, dass wir einen Retter haben, der uns wahrhaftig erlöst und für uns fleht. Das ist die einzige Hoffnung für unsere Gemeinde, die einzige Hoffnung für dich und für mich. Er vermag aus Sündern, aus schwachen Versagern, aus übermütigen und wankelmütigen Wesen wie dich und mich, aus uns, die wir viel zu wenig beten, allesamt. Er vermag aus uns, seine heilige Gemeinde zu bauen. Und jeder Name, wenn wir durchgehen würden, wenn wir unsere Namen auflisten, so schreit jeder einzelne Name von uns Gnade um Gnade. Wir stehen heute nur im Glauben, weil der Herr für uns betet. Denn Christus ist für uns gestorben und Christus verwendet sich für uns. Gelobt sei seine Treue. Ich schließe mit den Worten aus dem Judasbrief ab Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit und Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr Jesus, du Lamm Gottes, dass du dich für uns hingegeben hast, damit dein Blut uns nun weißer wäscht als Schnee und als Wolle. Und du hoher Priester, der sich Tag und Nacht für uns verwendet, der Tag und Nacht betet für uns. Wir preisen dich, dass du erfüllt hast, worum wir dich gebeten haben, zu Beginn dieses Gottesdienstes, dass du nämlich dafür sorgen mögest, dass wir allein auf dich schauen und dass du alle Ehre hast und du groß bist vor unseren Augen und du hast es getan und wir danken dir dafür, dass du unsere Augen gerichtet hast allein auf dich, dass du unsere Augen gerichtet hast auf dein treues, ausharrendes Gebet für die Deinen. Herr, wir danken dir, dass du für uns betest, denn wir wären ohne Hoffnung, wenn du es nicht tätest. Ja, Herr, wir danken dir für dein Erlöseramt, das nicht nur darin besteht, dass du einmal für uns gestorben bist, sondern auch darin, dass du dich ewig für uns verwendest. dass du immer für uns betest, dass unser Glaube nicht aufhört. Und so wissen wir, Herr, jeder, der hier ist und heute glaubt, er glaubt, weil du für ihn gebetet hast. Herr, wir haben die Namen deiner Apostel gehört. Und jeder von uns könnte sich irgendwo einreihen. Oder ihm ist vielleicht etwas anderes eingefallen, wofür du wirklich für ihn beten musst. Herr, wie oft sind auch wir überheblich, streitsüchtig, eifersüchtig, schwer von Begriff und voller Mangel an Erkenntnis und Weisheit. Wie oft sind wir vielleicht aufbrausend und unbeherrscht, Donnersöhne. Herr, für jeden von uns musst du vielfach beten, damit wir nicht so leben, wie wir eigentlich sind und am Ende verloren gehen, sondern damit wir so leben, dass wir einst tadellos vor dir stehen werden, dass wir Überwinder sein werden, dass wir das Ziel erreichen werden, alles allein aus Gnaden, weil du für uns gestorben bist und weil du für uns betest als unser Hohepriester. Herr, höre nicht auf, für uns einzutreten und für uns zu beten. Demütige uns, damit niemand hier meine, er wäre irgendwie aus seinen eigenen Taten oder wegen seiner eigenen fleißigen Gebete oder wegen irgendetwas gerecht vor dir, sondern dass wir uns wirklich demütigen und allein schauen auf dich und wissen, du allein bist unsere Hoffnung, sonst sind wir verloren. Bewahre uns davor, dass wir ungläubig sind. Bewahre uns davor, dass sich irgendjemand in dieser Gemeinde als ein Judas herausstellt. Als jemand, der vielleicht jahrelang mit uns war und ein Wort gehört hat und Teil der Gemeinschaft war und doch nur ein Betrüger, der verloren geht. Herr, erbarme dich, dass wir uns auch heute ermahnen lassen durch dein Wort und dass wir zu dir flehen und dass wir zu dir beten, dass du nicht aufhören mögest, für uns zu beten. Wir wissen, du wirst es nicht tun, Herr. Du wirst beten für uns, bis wir das Ziel erreicht haben, denn du bist unser guter Hirte und keines der deinen wirst du verlieren. Herr Jesus, dir, der du uns am Ende vor deiner göttlicher Herrlichkeit tadellos hinstellen wirst, dir sei wahrlich alle Ehre und alle Macht und aller Lobpreis, alle Anbetung gebührt dir. Herr, verändere uns immer mehr, dass wir tatsächlich dir allein all dies geben, was dir gebührt. Amen.